Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Jetzt freue ich mich ganz besonders, dass der Detlef heute Morgen uns was zu sagen hat. Viel mehr und viel, viel wichtigere und viel tollere Sachen wie ich, lieber Detlef.
Dankeschön, guten Morgen. Ein Vorrecht, zu den Kindern Gottes sprechen zu dürfen. Tolle. Ich gehöre mit zum Leitungsteam, für die, die das nicht wissen. Mein Name ist Detlef Schmidtke und ich habe diese Woche viel gegessen. Es gab viele Weihnachtsfeiern. Ich weiß nicht, das habt ihr sicherlich auch alle erlebt. Das geht uns bei Schmidtke so, wir brauchen zu Hause gar nicht mehr kochen. Da ist irgendwie dauernd was los. Das ging am Dienstag los mit so einer Party von den Worshipern, Fürbittern, Propheten und dann die ganze Woche so. Irgendwie cool. Wir haben ein paar Gedanken ja schon zu Weihnachten gehabt. Wir haben versucht, unserem Enkelkind beizubringen, warum wir Advent feiern und was mit den einzelnen Kerzen so auf sich hat. Dann brennt die erste und dann brennt die zweite und dann brennt die dritte. Und wenn die vierte Kerze brennt, dann kommt und der Aufschrei, Laura! Das ist unsere Tochter, die gerade in Nordirland ist. Er freut sich drauf. Nein, Weihnachten ist was Tolles. Ich liebe Weihnachten. Jesus wurde, wie wir sind, damit wir werden können, wie er ist. Das wäre mal eine Definition für Weihnachten, oder? Nochmal bitte. Jesus wurde, wie wir sind, damit wir werden können, wie er ist. Also mir hat das gefallen. Wenn ihr das wollt, könnt ihr das gerne als Status posten oder irgendwas machen. Jesus wurde, wie wir sind, damit wir werden können, wie er ist. Aber so als Gedanke. Darüber möchte ich aber heute gar nicht in erster Linie sprechen, sondern ich liebe dieses Buch, das gibt es tatsächlich auch im Shop zu kaufen und einpackbar. Und ich mag sehr den Römerbrief, der ist ein tolles Buch und im Römerbrief gibt es eine geheimnisvolle Bemerkung, über die ich heute sprechen möchte, die ich sehr spannend finde und die mich irgendwie berührt, seitdem ich in der Vineyard bin. Der Römerbrief wurde geschrieben von Paulus. Er war selbst noch gar nicht in Rom und hatte aber auf dem Herzen, den Römern mal das ganze Evangelium zu erklären. Und so ist der Römerbrief eine der ausführlichsten und schönsten Zusammenfassungen, um was es alles so im Evangelium geht. So spricht er beispielsweise darüber, dass Gott Gerechtigkeit liebt, spricht aber auch davon, dass die Welt ungerecht ist. Der Römerbrief erklärt dann, dass es aber ein gutes Evangelium ist, was wir zu verkünden haben. Und dann sagt Paulus, und ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Und ich denke immer, ich Weichei, ich schäme mich die ganze Zeit. Weil ich denke, Christen sind doch irgendwie so schräg. Sind sie ja auch irgendwie ein bisschen. Und dann schäme ich mich und dann denke ich, und Paulus sagt, nein, es ist eine Kraft Gottes, die die Welt verändern wird. Und wir hatten vor... bei uns gibt es ja diese Small Group Staffeln. In der ersten Staffel hat Martin Vöcklin eine geniale Auseinandersetzung mit dem gesamten Römerbrief gemacht. So gut mache ich das heute nicht. Wo ist Martin? Ja, irgendwo. Aber ein paar Dinge, die mich immer wieder faszinieren, wenn ich den Römerbrief lese. Gott liebt Gerechtigkeit. Gott hat aber eine ziemlich deutliche Sicht davon, dass das, was hier auf der Welt abgeht, nicht gerecht ist. Dass das nicht gut ist, was hier auf dieser Welt geht. Es gibt ein ziemlich ernüchterndes Statement. Das Dichten und Trachten der Menschen, des menschlichen Herzens, ist böse von Jugend auf. Das sagt Gott über die Menschen. Also der Humanismus glaubt ja, die Menschen seien alle toll und gut und man müsste sie nur irgendwie gut fördern, dann wird auch was Gutes herauskommen. Gott sieht es ganz anders. Gott ist der Meinung, nee, das Dichten und Trachten des Menschen ist böse. Und zwar von Anfang an. Das erklärt Gott im Zusammenhang mit Noah, als Noah aus der Arche kommt. Gott hatte ja die ganze Welt mit der Sintflut geflutet, viele Menschen waren gestorben, weil er einfach gesehen hat, nee, die Menschen, die gottlos leben, das ist nicht gut. Und dort erklärt Gott, das Dichten und Trachten der Menschen ist böse, von Jugend auf. Jesus selbst formuliert das später auch nochmal so im Markus-Evangelium. Gott ist der Meinung, nicht gut. Auf Persisch, Chubnist. Gleichzeitig sagt Paulus im Römerbrief, das Verrückte ist, selbst die Menschen, die Gott nicht kennen, wissen Dinge über Gott. Selbst die Menschen, die Gott nicht kennen, können erkennen, dass es Gott gibt. Römer 2, Vers 15 beispielsweise. Selbst die Menschen, die Gott nicht kennen, zeigen doch durch ihr Verhalten, dass das, was das Gesetz fordert, ihnen ins Herz geschrieben ist. Das zeigt sich auch im Urteil ihres Gewissens und am Widerstreit von Anklagen und Rechtfertigungen in ihren Gedanken. Irgendwie ist das so. Die Menschen wissen, was richtig ist, aber sie können es nicht machen. Das ist kurios. Das sieht Gott sehr deutlich. Die Menschen, selbst wenn sie Gott gar nicht kennen, wissen sie, was gut und was falsch ist, was gut und was böse ist. Und sie erkennen das am Urteil ihres Gewissens. Und es geht es nicht nur darum, dass ich erkenne, dass es nicht gut ist, die Schwiegermutter zu erschlagen. Also, sondern bei vielen ganz kleinen Dingen merke ich schon, hey, das ist nicht in Ordnung gewesen. Jetzt haben wir natürlich gelernt, unser Gewissen zu unterdrücken. Aber im tiefsten unseres Herzens wissen wir, dass das nicht geht. Und am Widerstreit von Anklagen und Rechtfertigungen in ihren Gedanken. Und ich finde, wenn wir unsere Gesellschaft anschauen, dann geht das permanent so. Unsere Gesellschaft ist dauernd in diesem Widerstreit. Was ist richtig, was ist falsch, wie kriegen wir das richtig hin und so weiter. Ich komme gleich zu dem Geheimnis, über das ich sprechen möchte. Meins? Ja. Dankeschön. Voll süß. Römer 1, Vers 29. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Das, was man von Gott erkennen kann, ist sichtbar für die Menschen. Ich musste vorhin dran denken, als die Nicole erzählt hat von dem Atheisten. Atheisten sind ja Menschen, die glauben, dass es Gott nicht gibt. Der Paulus findet im Römerbrief, nee, das ist nicht so. Also im Prinzip ist alles, was wir sehen können, also an all dem, was es hier gibt, müsste man erkennen können, dass es Gott gibt. Atheisten haben dann ihre Argumentationsketten, wie sie erklären können, dass das nicht funktioniert. Gelegentlich machen wir hier im Gottesdienst Bemerkungen im Zusammenhang mit der mit wissenschaftlichen Untersuchungen zum Thema Evolutionstheorie, Erschöpfung der Welt und so weiter. Und ich finde es verrückt, dass der Paulus in seinem Brief vor 2000 Jahren schon Kommentare dazu abgegeben hat. Darf ich mal einen vorlesen? Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke, also die Werke Gottes, ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm den Dank schuldig. Und jetzt, sehr spannend, wir machen ja manchmal so ein bisschen polemische Bemerkung zur Evolutionstheorie und das klingt so, als ob wir halt irgendwie das alles Zeugs nicht glauben. Da gibt es aber sehr interessante Wissenschaftler, die sich sehr gut und tief damit auseinandersetzen. Müssten wir auch vielleicht mal eine Small Group draus machen, warum alles auch anders sein könnte als das, was uns die Entstehungswissenschaftler erklären. Und Paulus formuliert das so: Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Einfach mal so weiß der Paulus vor 2000 Jahren, dass diese Menschen heute tolle Terra X-Sendungen schreiben und vorführen, wo dann immer drin steht, was die Natur alles Tolles hervorgebracht hat. Ich weiß nicht, achtet darauf mal, die Natur wird zum Ersatzgott in unserer Gesellschaft. Was die Natur alles Tolles kann. Und Paulus sagt, hey, sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen, ihren Herzen, in denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster, gute Beschreibung unserer Gesellschaft. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. Achtet mal darauf, wie oft in den Medien gesagt wird, die Entstehungsgeschichte der Menschen muss umgeschrieben werden. Das kommt ungefähr einmal jährlich, weil sie wieder irgendwas Neues finden, wo dann irgendwie wieder nicht passt, was sie bisher gedacht haben. Oder hat Gott wirklich dieses Ganze geschaffen, was wir vor uns sehen? Darüber will ich heute gar nicht so viel sprechen, aber es ist ein tolles Thema. Wenn ihr mehr wissen wollt, stürzt euch auf mich. Sie wurden zu Narren. Und jetzt habe ich gestern ein Gespräch mit jemandem gehabt, der hat gesagt, hey, wir haben demnächst unseren Weihnachtsgottesdienst und mir ist aufgefallen, bei diesem Weihnachtsgottesdienst werden wir ja ganz viele Leute aus unserem Dorf haben. Normalerweise haben sie Gottesdienstbesuch von 40, 50 Leuten, rechnet an Heiligabend mit einem Gottesdienst von 120. Das ganze Dorf ist da. Kleines Dorf. Und dann habe ich zu ihm gesagt, und dann predige die Güte Gottes. So, der erste Gedanke war, wenn jetzt all die Nichtchristen kommen, dann muss ich ihnen doch so richtig mal das Evangelium rechts und links um die Ohren hauen. Es gibt Christen, die sowas denken. Ich glaube, dass das nicht gut ist. Ich glaube, dass die Botschaft, die wir bringen müssen, die ist von der Güte Gottes. Auch das, ein Zitat aus dem Römerbrief. Wisst ihr nicht, dass es die Güte Gottes ist, die uns zur Umkehr leitet? Wisst ihr nicht, dass es die Güte Gottes ist? Es ist nicht die Angst vor Strafe, es ist nicht die Offenbarung von irgendwas Genialem, Dogmatischem, es ist die Güte Gottes, die uns zur Umkehr leitet. Gott ist ein Gott voller Güte. Und wenn wir so Songs singen wie heute Morgen, du bist gut, dann spüren wir, dass wir da was proklamieren über die Güte Gottes, über sein Wesen, was viel tiefer ist als das, was wir erfassen können. Die Güte Gottes leitet uns zur Umkehr. Ich glaube, dass das die Botschaft ist, die wir als Kinder Gottes haben. Dass wir den Menschen sagen, Gott ist ein guter Gott. Gott ist ein Gott, der die Dinge ins Gute wendet. Wenn wir an Jesus glauben, und das erklärt dann der Römerbrief wieder, ich mache euch gerade neugierig, ihr sollt also jetzt über Weihnachten Römerbrief lesen. Habt ihr verstanden? Okay, you got it. Der Römerbrief erklärt dann, hey, wir müssen an Jesus glauben. Wenn wir an Jesus glauben und verstehen, was er getan hat, dann passieren drei interessante Dinge. Erstens verändert sich unser Status. Wir werden von verlorenen Menschen zu Kindern Gottes. Kindern Gottes. Danke, Jesus, dass du mich zu deinem Kind gemacht hast. Zweites passiert. Wir sind ein Teil von einer neuen Familie. Welcome in the Vineyard Family. Aber die ist größer, da gibt es noch viel mehr. Gottes Familie ist eine fantastische und große Familie. Und wir gehören jetzt zu dieser wunderbaren großen Familie. Und ich finde die große Familie Gottes ganz spannend. Die ist für mich so ein Ding wie so ein Geheimbund. Also du gehst irgendwo hin und du findest Christen und du merkst, die sind so eine Sorte wie ich. Das ist verrückt. Du triffst auf Menschen, die hast du noch nie gesehen, aber irgendwie merkst du, wow, das ist auch ein Kind Gottes. Das ist auch so einer von meiner Sorte. Und irgendwie verstehst du dich sofort gut. Warum ist das so? Weil der gleiche Geist in uns wirkt. Wir sind Teil einer neuen Familie. Für uns war das mal ganz frappierend. Wir haben einen Missionseinsatz gemacht in Paris. Ich konnte damals kaum Französisch. Ich hatte alles, was ich in der Schule an Französisch gelernt habe, verdrängt. Im Namen Jesu. Nein. Nein, alles gut. Und dann triffst du da auf Leute, die du nicht verstehst und trotzdem spürst du, wir gehören zusammen. Wir sind die gleiche Sorte. Ich bin zurückgegangen zu meinem Arbeitsplatz und habe den Leuten dann erzählt, naja, wir waren da in Paris und wir haben dann da so Missionseinsätze gemacht und sowas. Meine Arbeitskollegen haben immer nicht verstanden, woher ich die ganzen Menschen kenne. Das fanden die immer gut. Ich habe denen erzählt von Rumänien, von Paris, von Spanien. Wo kennst du die alle her? Ich kenne die nicht, die sind halt Teil von meiner Familie. Wir sind Teil einer neuen Familie, also so viel zum Thema Missionseinsätze, macht es. Ihr kennt noch niemanden in Craiova, aber die sind alle von unserer Familie. Ist voll gut. Und drittes, was passiert? Wir haben eine neue Zukunft. Ich glaube, dass die Menschen in dieser Welt im Grunde ihres Herzens wissen, dass sie keine echte Zukunft haben. Gott hat uns eine Zukunft gegeben. Wenn wir an Gott glauben, haben wir eine Zukunft, die ist total gut. So, und jetzt kommt das Geheimnisvolle, was ich euch erzählen wollte aus dem Römerbrief. Römer 8, Vers 19 steht ein Satz, der mich schon immer stutzig gemacht hat. Und ich möchte ein bisschen mit euch darüber nachdenken, ob ihr glaubt, dass der stimmt. Das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Übersetzt Luther. Weil kein Mensch mehr weiß, was Harren ist, übersetze ich jetzt mal nach der neuen Genfer Übersetzung. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Ist das wahr? Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Also ich bin ja jetzt nicht so ein Theologe, wir haben ja viel bessere hier im Haus. Aber ich habe gedacht, jetzt muss ich mal nachgucken, was da steht bei Offenbarung. Jetzt schocke ich euch. Das Wort, was da steht, ist Apokalypse. Jetzt denke ich, Apokalypse, wenn alles dramatisch wird, wenn irgendwie so alles, gibt es irgendwie dann habe ich irgendwelche Hollywood-Filme vor Augen, wenn irgendwas ganz Brutales passiert. Aber Apokalypse ist ein griechisches Wort und das heißt offenbar werden, erscheinen, dass Dinge sichtbar werden. Die ganze Schöpfung wartet auf die Apokalypse von uns. Klingt irgendwie krass, oder? Im Englischen sagt man ja tatsächlich zum letzten Buch der Bibel, das ist die Apokalypse. Wir sagen die Offenbarung, aber es ist das gleiche Wort. In der Offenbarung haben die Leute dann irgendwie Angst, weil da so dramatische Dinge passieren. Ist das wahr, dass die Schöpfung darauf wartet, dass wir eine Apokalypse sind, machen? Weiß nicht. Ist für mich eine ganz spannende Frage. Und was bedeutet das wirklich? Ist das überhaupt wahr? By the way, es gibt zwei Worte in der Bibel. Es gibt Epiphania, griechisch für Erscheinen, und es gibt Apokalypsis, Erscheinen. Epiphania ist, wenn einmalig etwas passiert, also wenn etwas einmalig sichtbar wird. Wie so ein Flashlight und du hast da was gesehen und danach siehst du es nicht mehr. Apokalypse ist, wenn etwas offenbar wird und dann sichtbar bleibt. So ist dieses letzte Buch der Bibel eigentlich auch geschrieben. Plötzlich guckt Johannes und sieht was, was vorher nicht sichtbar war. Die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden, dass eine Apokalypse der Kinder Gottes passiert. Jetzt, ich muss da noch ein bisschen drauf rumreiten. Ich habe da so eine Frau. Und die kann hemmungslos mit Menschen über Gott sprechen. Selbst Menschen, die irgendwie gar nicht wissen, wovon sie gerade redet. Da gehe ich dann wieder so zu, ich schäme mich des Evangeliums. Aber sie nicht. Also sie haut es da raus und sie hat dann Gespräche mit Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen. Und dann erzählt sie denen, wie Gott da gerade Dinge macht. Das ist immer so witzig, wie die reagieren, weil die wissen nicht so richtig, was sie dann sagen sollen. Ja, man muss doch mal an irgendwas glauben. Oder irgend so kommen da so witzige Kommentare. Halten uns die Menschen für bescheuert? Oder was ist das? Glauben die Menschen, oder ist das wirklich wahr, dass die Schöpfung darauf wartet, dass wir sichtbar werden? Oder wenn wir sichtbar werden, findet sie uns komisch? Ehrlich gesagt, Wenn ich mir das so anschaue, was bei solchen Gesprächen passiert, glaube ich, dass das stimmt. Also wenn du die Medien heute hörst, wie sie über die Christen sprechen, dann klingt das nicht so, als ob die ganze Schöpfung sehnsüchtig darauf wartet, dass die Christen endlich so offenbar werden. Das klingt eher so, als ob die Christen alle ganz schön schräg werden oder als ob die Kinder Gottes irgendwie nicht genau wissen, was sie sagen. Wenn du aber mit Menschen persönlich sprichst, die in einer persönlichen Not sind oder in persönlichen Situationen, wo sie nicht klarkommen, und du erzählst ihnen was, hey, ich bin ein Kind Gottes, echt? Kann der was machen? Kannst du mir das mal zeigen? Dann kommen ganz interessante Gespräche zustande. Die Frau, die wir gestern da getroffen haben, die hat irgendwie dreimal ganz vorsichtig versteckt gefragt, ob das erlaubt ist, dass man hier in die Gemeinde kommen darf. Ja, natürlich. Ja, echt. Also habt ihr dann immer noch Gottesdienste? Ja, ja, da darf man kommen. Ehrlich? Ja, ist auch an Heiligabend was? Ja. Das war ganz kurios. Ja, dreimal konnte sie sich nicht vorstellen, dass die Kinder Gottes irgendwas machen, und das ist toll. Wartet die Schöpfung wirklich darauf? Hey, jetzt mal so, die Schöpfung, wird es für mich richtig geheimnisvoll. Wir alle sehen, dass die Schöpfung, in der wir leben, jetzt nicht nur, weil es heute regnet, sondern weil das die ganze Schöpfung irgendwie ächzt. Und als ob alle Dinge nicht mehr so richtig im Ruder sind. Die ganze Gesellschaft schreit auf. Das Thema 2019 war Klimawandel. So, und jetzt könnten wir stundenlang diskutieren, woher kommt der Klimawandel? Waren es die Menschen? War es das CO2? Ist es sowieso jedes Mal, kommt es von alleine? Weiß ich nicht genau. Was aber passiert ist, die Menschen haben Angst. Und die Schöpfung, wenn du so willst, ächzt. Und der Vulkan bricht in Neuseeland aus. Detlef, du willst doch jetzt nicht irgendwie diese Dinge in Zusammenhang bringen. Echt nicht? Die Bibel macht's. Die Schöpfung ächzt und wartet darauf, dass endlich die Kinder Gottes offenbar werden. Findet ihr das auch geheimnisvoll? Hat meine Kindschaft zu Gott etwas zu tun mit dem Zustand dieser Welt? Nationale und internationale politische Verwerfungen. Was in der politischen Welt abgeht zurzeit, also jetzt musst du nicht nur über Brexit nachdenken, auch ganz viele andere Dinge, die in dieser Zeit gerade passieren. Was ist los mit unserer Welt? Parteien. Mit Janet Brand haben wir darüber gesprochen, dass uns das ja allen auffällt, das ist in Südafrika genauso wie bei uns, dass die Extremen sowohl auf der linken wie auf der rechten Seite immer stärker werden. Warum ist das so? Die Schöpfung ächzt. Wirtschaftliche Großprojekte scheitern. So, und was machen jetzt die Christen in der Situation? Jetzt müsst ihr mal aufpassen. Wir könnten jetzt alle Nachrichten gucken und könnten uns jetzt versuchen, eine Meinung zu bilden in der Diskussion, die Anne Will mal wieder führt oder irgendeinen Markus Lanz oder was weiß ich, wen ihr da gerne habt. Und dann könnten wir versuchen, irgendwie für uns eine Position zu finden und dann irgendeine dieser Positionen zu vertreten. Und dann findest du unter den Christen genau die gleiche Diskutiererei, wie du sie eigentlich in den Medien schon hast. Was ist da der Unterschied mit den Kindern Gottes? Eigentlich nicht viel. Die regen sich dann genauso über eine Greta auf oder finden sie ganz toll. Oder sie schimpfen über Politiker, die durch die Welt trampeln. Was geht denn da eigentlich gerade? Nehmen wir einfach teil an der Diskussion, die sowieso schon stattfindet in dieser Welt, oder haben wir was anderes zu erzählen? Natürlich ist es richtig, also Greta hat sich ja hingestellt und hat gesagt, ich will, dass ihr Panik habt. Und dann sagen die Christen, nein, Furcht ist nicht in der Liebe. Haben wir ja recht, stimmt. Also ist die Greta die neue Päpstin und die wollen wir nicht haben. Hä? Also du liest ja die tollsten Sachen in Facebook, das ist schon echt spannend. Bei Trump ist ja so, Trump erklärt die ganze Welt für ein Business. Und I'm the best deal maker. So, und jetzt können wir alle schimpfen. Oder aber wir können ihn zum Kyros Gottes ernennen. Krasse Diskussionen kannst du führen, aber irgendwie klingen die alle komisch. Die klingen alle nicht wie, darauf hat die Schöpfung jetzt gewartet, dass jetzt endlich mal einer das sagt. Nein, da muss es eine andere Botschaft geben. Die Erdogans, Orbans dieser Welt. Da habe ich immer das Gefühl, wer hat die größte Macht? Die Chinesen kommen wieder neu, machen eine neue Seidenstraße. Und dann und die Menschen denken, ach, wird das jetzt gut oder wird das schlecht? Muss ich Angst haben davor? Weiß ich nicht genau. Nordkorea, wer hat am meisten Angst vor mir? Das sind die Mächte dieser Welt, die hier abgehen. Was haben wir als Christen dem entgegenzusetzen? Na klar, wir können uns politisch damit auseinandersetzen und können dann unsere Meinung dann auch noch kundtun, aber das ist doch nicht wirklich das, worauf die Schöpfung gewartet hat. Sind wir die, die mit allen anderen fluchen in die eine oder andere Richtung? Oder sind wir die, die segnen? Also wir können ja alle uns genüsslich auslassen über den Berliner Flughafen. Und es ist ja populär. Darüber spottet man dann, das findet man dann schön und findet das dann lustig. Reinhard hat mal irgendwann gesagt, er hat gemerkt, er sollte aufhören damit und er sollte lieber dafür beten, dass das Ding jetzt endlich fertig wird. Das wäre mal eine Botschaft. Stuttgart 21. Oben bleiben. Das ist ja jetzt schon wieder out, ne? Also jetzt sieht man ja nur noch die Baustellen überall. Apropos Baustellen. Du kannst die Autobahn fahren und du kannst fluchen und schimpfen über die Idioten, die diese Baustellenplanung machen. Und jetzt soll die Brücke da bei Speyer auch noch ein Jahr länger zubleiben. Wir können genauso fluchen und schimpfen wie alle anderen in dieser Welt. Was machen wir für einen Unterschied? Nicht wirklich einen, oder? Die Deutsche Bundesbahn. Auch so ein Populärfeind. Haben die Christen andere Position dafür? Sind wir die, die mit allen anderen fluchen, oder sind wir die, die segnen? Ich habe das Zitat von C.S. Lewis schon häufiger gebracht und ihr habt gerade gemerkt, ich habe verschiedene Pole gerade aufgezogen. C.S. Lewis hat mal geschrieben, der Teufel schickt der Welt die Irrtümer immer paarweise auf den Hals, in Paaren von Gegensätzen. Und er stiftet uns ständig dazu an, viel Zeit damit zu vertrödeln, nachzugrübeln, welche der Schlimmere davon sei. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Der Teufel baut auf unseren tiefen Widerwillen gegen den einen Irrtum, um uns Schritt für Schritt in den anderen hineinzuziehen. Hätten sie besser Clinton gewählt oder besser Trump? Aber irgendwie sind die doch beide nicht toll. Und dann kannst du stundenlang genau auf dieser Sache rumdiskutieren und dann hat dich der Teufel genau da, wo er dich haben will. Du beschäftigst dich mit seinen Sachen. Lassen wir uns nicht zum Narren halten. Wir müssen unser Auge auf das Ziel richten und geradewegs zwischen diesen beiden Irrtümern hindurchschreiten. Gucken, was Gott eigentlich hat. Weiter gehen sie uns nichts an. Kriegen wir das hin, dass wir das sehen, was Gott eigentlich tun möchte in dieser Situation, in der wir sind? Detlef, jetzt gib endlich die Antworten. Hey, ich hab die alle nicht. Ich merke nur, dass ich mich nicht darauf einlassen will, in diesem Diskussionsfeld des Feindes die ganze Zeit aufzuhalten. Ich sehe, dass ganz viele Dinge in dieser Welt schief laufen. Gott, was ist deine Botschaft da drin? Ich möchte doch einer deiner Kinder sein, Kinder Gottes, die dieser Welt etwas zu sagen haben, worauf die Welt eigentlich wartet. Ich glaube, dass das stimmt. Ich glaube, dass die ganze Schöpfung im Grunde darauf wartet, dass jetzt endlich einer kommt und sagt, Gott, was hattest denn du eigentlich gedacht? Wenn die Kinder Gottes nicht auftreten und aufstehen, wird irgendjemand anderes aufstehen. Und dann werden sie dem folgen. Die ganze Schöpfung wartet darauf, sehnsüchtig, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit offenbar werden. Das geht weiter in dieser Bibelstelle. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Das sagt der Römerbrief. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Gute Beschreibung unserer Welt. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch nicht aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung ein. Boah, könntest du da stundenlang drüber nachdenken, was das bedeutet? Das stimmt, ich bin ein Kind Gottes. Aber irgendwie seufzt sich auch noch so mit dieser Schöpfung. Und ganz viele Dinge in meinem Leben sind auch noch nicht durch. Aber hey, da ist eine Hoffnung auf einen Gott, der diese Dinge schon in Ordnung bringen wird. Wie schrecklich, wenn du diese Hoffnung nicht hast. Ich glaube, dass die Schöpfung sehnsüchtig darauf wartet, dass die Kinder Gottes endlich offenbar werden und uns zeigen, wo diese Hoffnung ist. Die Botschaft, die wir haben, ist, dass Gott gut ist. Es ist die Güte Gottes, die uns zur Umkehr leitet. In dieser Welt gehen ganz viele Dinge schief. Gott, was ist das Gute, was du eigentlich hast? Gott, ich möchte mich auf deine Seite stellen und ich möchte dieser Welt zeigen, hey, guck mal, Gott ist ein guter Gott. Weihnachten kommt. Der ist gekommen, der ist so geworden wie wir, damit wir so werden können wie er. Es ist die Güte Gottes, die uns zur Umkehr leitet. Das ist der Auftrag der Kinder Gottes. In einer Welt, die zunehmend verzweifelt ist, die angsterfüllt ist, die panisch ist, findet ihr auch diese Welt so hysterisch wie ich? Es ist unfassbar, wie hysterisch die Menschen geworden sind. Wo ist das mit diesem Frieden, von dem wir es da vorhin gerade hatten? In einer zunehmend verzweifelten, angsterfüllten, panischen, hysterischen Welt, depressive Welt, die Story von deinem Bekannten Nicole. Die Menschen werden depressiv, weil sie das Gefühl haben, das ist alles, es wird nicht besser. An Gott glaube ich auch nicht, bleibe ich auf dem Sofa liegen oder bringe mich gleich um. Diese Welt treibt sich entweder in Panik oder in Depression, wobei das wahrscheinlich dasselbe ist. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes, nämlich wir, offenbar werden. Und dass wir den Leuten das sagen, was wir haben. Wir haben eine Hoffnung, die jenseits unseres Lebens geht. Weit über das hinaus, was wir hier haben. Mich erschüttert es ein bisschen, wenn ich sehe, wie Christen sich so viel damit beschäftigen, was ist denn mein Ding, was ist denn meine Berufung, was ist denn, was hat Gott mir denn anzubieten? Alan Hirsch ist ein Gemeindebauer, der sich viel über Gemeindegedanken gemacht hat und er hat einen Satz gesagt, der mich in den letzten Wochen wieder mehr beschäftigt hat, bezogen auf Gemeinde. Er hat nämlich gesagt, it's not so much that God's church has a mission, but that God's mission has a church. Zu Deutsch. Es geht nicht so sehr darum, dass Gottes Kirche ihren Auftrag findet, sondern dass Gott für seinen Auftrag eine Kirche findet. Darf ich das nochmal sagen? Selbst wir als Gemeinden fragen uns so, was ist denn eigentlich unsere Berufung? Es geht nicht so sehr darum, dass Gottes Kirche ihren Auftrag findet, sondern dass Gott für seinen Auftrag eine Kirche findet. Und ich glaube, das stimmt für unser persönliches Leben genauso. Darf ich das mal ein bisschen umwandeln? Es geht nicht so sehr darum, dass du deine Berufung und deinen Auftrag findest, sondern dass Gott für seinen Auftrag dich findet. Fünf Leute finden es gut. Das ist wirklich wahr. Ey, in Wahrheit habe ich Jesus mein Leben gegeben und habe ihm gesagt, du, ich krieg's nicht hin, kannst du es bitte machen? Und dann denke ich, oh, super, ey, das machst du jetzt cool. Kannst du das noch ein bisschen besser machen? Und plötzlich drehe ich mich wieder um mich. Nee, es geht darum, dass Gott für seinen Auftrag mich findet. Es geht nicht so sehr darum, dass du deine Berufung findest und deinen Auftrag, sondern dass Gott für seinen Auftrag dich findet. Lass uns über die Güte Gottes sprechen. Lass uns über die Güte Gottes, die er gegeben hat. Alles, was er getan hat für uns, ist voller Güte und Barmherzigkeit. Hier in diesen ganzen politischen Diskussionen, darf ich das gerade vielleicht nochmal sagen, Paulus sagt einmal zu Timotheus, man kann sich über all diese Dinge Gedanken machen, aber weißt du was? 1. Timotheus 1, Vers 5. Das Ziel aller Verkündigung muss doch sein, Liebe aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem Glauben, der frei ist von jeder Heuchelei. Also all unsere Verkündigung muss doch als Kernbotschaft haben, Liebe aus einem reinen Herzen. Ich habe gemerkt, ich will mich nicht beteiligen. Also ich habe schon meine Meinung zu verschiedenen politischen Dingen, ich habe eine Meinung zu wissenschaftlichen Dingen, ich habe meine Meinung zu wirtschaftlichen Fragen. Aber ich habe gemerkt, hey, das Ziel meiner Verkündigung soll doch sein, Liebe aus reinem Herzen. Was ist das für eine Liebe aus reinem Herzen? Die kriege ich ja gar nicht zustande. Die Liebe aus reinem Herzen, das ist dieses Agape-Ding da von Gott. Das ist diese Liebe, die Gott ausgegossen hat in unsere Herzen. Das ist eine bedingungslose Liebe, wie Gott die Menschen liebt, obwohl die einen Haufen Mist machen. Das Ziel unserer ganzen Verkündigung sollte doch sein, Liebe aus reinem Herzen, aus einem guten Gewissen und einem Glauben, der frei ist von jeder Heuchelei. Ist das, was wir ausstrahlen als Kinder Gottes, die reine Liebe Gottes? Wenn es das ist, dann wird die ganze Schöpfung gucken, können bitte noch mehr davon sichtbar werden. Die ganze Schöpfung sehnt sich danach, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Kinder Gottes, die sind die Leute, die die Liebe Gottes haben und die diese Liebe Gottes ausstrahlen. In diesen merkwürdigen Gesprächen, die wir mit Menschen haben, die Gott nicht kennen, denen wir von Gott erzählen, kommt immer dieses Gefühl von, hä? Echt? Weil sie irgendwas davon spüren, da gibt's was, das ist jenseits von dem, was ich begreifen kann. Also das macht vielleicht nicht alles Sinn, was du sagst, aber du hast da eine Ausstrahlung. Ich weiß nicht, also, echt? Red mal weiter. Red mal nicht so kompliziert, red mal weiter. Also die ganze Schöpfung sehnt sich danach, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Das ist für mich ein Geheimnis. Noch eine andere Formulierung über dieses Apokalypse-Ding. Die Apokalypse der Kinder Gottes. Das ist ein Predigtitel, oder? Das werden sie anklicken im Internet hoffentlich, oder? Eine Übersetzung lautet auch, den Schleier herunternehmen. Entschleiern. Weil ich empfinde, dass das so ist. Wir Kinder Gottes, wir sind in dieser Welt unterwegs, als ob wir einen Schleier vor uns hätten und die Leute könnten uns gar nicht so richtig sehen. Wenn die Kinder Gottes offenbar wären, dann geht dieser Schleier auf. Und Menschen können etwas von Gott in uns sehen. Das möchte ich gerne. Ich weiß noch, wo meine Frau, hier Hochzeit und so, und ein Schleier vorne dran. Und dann darfst du den aufmachen und dann darfst du die Herrlichkeit sehen. Das war wieder ein Bonuspunkt, gell? Ich glaube, dass das wahr ist. Ich glaube, dass im Grunde diese Welt darauf wartet, dass die Kinder Gottes den Schleier runternehmen und dass man sieht, wie Gott das eigentlich gedacht hat. Versteht ihr, was ich so geheimnisvoll finde an dieser Bibelstelle? Ich liebe die und ich denke, ich raff's überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass sie stimmt. Und ich glaube, dass da eine Botschaft dahinter ist, die wir brauchen. Dass die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Jesus sagt, Ich bin als das Licht in die Welt gekommen, hier Weihnachten und so. Ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, das Licht hat und nicht in der Finsternis bleibt. Ich finde, das ist unsere Weihnachtsbotschaft, die wir haben. Christus ist gekommen als das Licht der Welt. Hey, und den haben wir jetzt. Und die Welt ist in der Finsternis, das ist wahr. Aber wir sind unterwegs, um Jesu Licht hier reinzubringen, damit sie nicht in der Finsternis wandeln müssen. Und in Wahrheit, glaube ich, die Welt wartet darauf, dass wir das tun. Amen. Lasst uns aufstehen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast. Danke, Herr, dass du diese Welt so sehr geliebt hast, dass du nicht willst, dass sie in der Finsternis wandeln. Einem Volk, das in der Finsternis wandelt, sendest du ein neues Licht. Und ich danke dir, Jesus, dass du auf diese Welt gekommen bist, um uns von Gott zu erzählen. Danke, dass du geworden bist wie wir, sodass wir jetzt werden können wie du. Danke, Herr, für Weihnachten. Ich danke dir, Herr, für eine Botschaft, die diese Welt wirklich verändern wird. Ich danke dir, dass dieses Licht, was du bist, in diese Welt gekommen ist. Und ich bete, Herr, dass du uns erfüllst mit deinem Licht, dass du uns erfüllst mit deiner Herrlichkeit, dass du uns erfüllst mit deiner Liebe und mit deiner Güte, dass du uns zu Menschen machst, an denen man die Herrlichkeit Gottes sehen kann. Und Herr, ich glaube, dass das wahr ist. Ich glaube, dass im Grunde die Schöpfung darauf wartet, dass deine Kinder offenbar werden. Und ich glaube, dass es wahr ist, dass wenn wir offenbar werden, dass das Heilung für diese Welt bedeutet. Und so bitte ich dich, Herr, dass du uns bevollmächtigst. Wir fühlen uns absolut unfähig dazu und schwach und schämen uns. Und ich bete, Herr, dass du uns erfüllst und dass du uns gibst, was du hast, um diese Welt wirklich zu berühren mit deiner Herrlichkeit. Ich danke dir, Herr, dass du treu bist und dass du es bist, der das tut, dass das nicht aus unserer Kraft geschieht, sondern dass du es bist, der uns berührt und verändert. In Jesu Namen. Amen.
Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert, und wir segnen Sie im Namen Jesu.